herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 183. Meet Chauncey, the man of your dreams, and Nicky Winton. Ihr werdet schon sehen, warum ich diesen super cleveren Titel der Folge mir überlegt habe im Laufe der Folge. Wir, das sind Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main in Metropolis. Und heute sind wir, der Sam aus Hausen.
Gute.
Die Helena von nebenan.
Guten Abend.
Und wie immer euer Host Malte. Und wir nehmen Double Feature auf. Das heißt, es ist der Anfang der Folge, aber ich bin schon betrunken wie am Ende der Folge. Das heißt, es ist mehr Energie da, mehr Drive, aber weniger Filme. Denn wir haben heute nur drei Filme dabei, glaube ich, oder? Wir haben Imaginary, den neuen Blumhouse-Film, Dream Scenario, den alten Nicolas Cage-Film und One Life, den Film mit dem alten Mann. Und ich freue mich sehr auf alle drei. Zwei davon sind gut. Gleich wisst ihr welcher. Genau, und ich habe Helena ein neues Bier mitgebracht, nämlich das Ferienlager. Und oh Gott, warte, halt, stopp. Das machen wir gleich, während Sam über Imaginary redet, denn den ersten Film des Abends hat nur Sam gesehen. Das heißt, Helena und ich haben gleich viel Zeit, um Sam zuzuhören, so wie ihr. Bis gleich. Meet Chauncey, he's not imaginary and he's not your friend. Und langsam ahnt ihr, wo die Tagline der Folge herkommt. Weil mehr als eine der Tagline fängt an mit Meet something something. Das ist der neue Film von Jeff Wadlow. Der hat für Blumhouse auch schon den fantastischen Fantasy Island, habe ich mich leicht verschrieben im Skript, gemacht. Tatsächlich, Fantasy Island ist eine Fortsetzung der Fantasy Island Serie, allerdings in Form von einem Horrorfilm, der nicht gut ankam insgesamt. Aber ich habe den auf Netflix geschaut und ich fand ihn ganz witzig. Ich war ein bisschen krank, als ich ihn gesehen habe, also nicht im Kopf, sondern physisch krank geschrieben. Und den kann man echt ganz okay schauen. Das dazu, Imaginary, ist am 14.03. angelaufen. Wir sind übrigens in der Folge über die März-Sneaks und wir sind relativ frisch dabei, denn der März ist sogar noch am Laufen, während wir das Ganze machen, aber es gibt keine Sneak mehr diesen Monat, deshalb reden wir schon drüber. Bei Imaginary begab es sich aber, dass die gesamte Sneaky Monday Crew nicht im Kino war und ein einsamer Krieger, völlig überraschend für den Rest, sich doch ins Kino gewagt hat und er wurde belohnt mit einem Film, den ich gerne sehen wollte. Er aber, glaube ich, nicht.
Nein.
Sam, Imaginary. Und während Sam über Imaginary redet, versuche ich, diesen Apfelbrand aufzumachen, den Ulrich mir geschenkt hat. Shoutout an Uli, der diesen Podcast wahrscheinlich nicht hört. Ich werde gleich sagen, wie er schmeckt, wenn Sam sagt, wie Imaginary war und worum es ging.
Der Trend geht zum zweiten PG-13 Blumhouse-Film. Ist ein bisschen Déjà-vu. Der erste Film der Folge wieder
Der Folge davor.
Ja.
Ja.
Diesmal.
Ach, jetzt verstehe ich, was du gesagt hast. Sorry.
Mit. Ja, genau. Also, wir sind wieder mit einer Familie, diesmal etwas zusammengewürfelt. Die Hauptdarstellerin ist Stiefmutter, junge Stiefmutter. Ihr Freund hat zwei Töchter aus erster Ehe. Die erste ist 15, die zweite ist 8. Und sie ziehen aus Gründen in das Elternhaus von ihr. Also sie heißt Jessica, er heißt Max. Gloria ist die Teenagerin und alles ist die Chauncey adoptiert als Teddybär-Freund. Und wenn man sieht, wie auf der Post steht, ah, das Haus ist auf Elm Street.
No way!
Dann weiß man natürlich schon, dass der Imaginary Friend nicht so imaginary ist.
Das sagt auch schon die Tagline.
Und nicht so nicht so harmlos. Ist alles sehr Malen nach Zahlen.
Sorry, ist der, ist wahrscheinlich super lecker, der Apfelbrand. Warte ganz kurz, Sam.
Luft anhalten und durch.
Oh ja.
Dann lieber Apfelweinverkostung in Sachsenhausen.
Ja, wesentlich. Danke, Uli.
Boah, das riecht man bis hier.
Ich habe nicht aufgestoßen, ja. Das ist einfach nur aus dem Glas.
Nee, ich glaube, das ist, weil du in meine Richtung ausgeatmet
hast. Okay, ich werde mich
bemühen, wow, das nicht tun. Ja, also es hat alle typischen Elemente mit den Figuren, die nur kommen für Exposition und also Chauncey ist halt so ein Teddybär, der immer so sitzt und versucht bedrohlich dranzuschauen, aber es ist halt einfach nur ein Teddybär, der sich nicht bewegt. Abwechselnd mit einer Yeti-großen Horrorversion, die sich aber dann wenig bewegt, sondern meistens nur dasteht. Und andere Inkarnationen von irgendwelchen Traumkreaturen, die auch einfach nur hinter den Figuren, die ahnungslos in den Keller gehen, zu sehen sind, aber nichts machen.
Die aber übrigens alle echte Creature-Effekte waren. Also nicht CGI, sondern es waren Menschen in Kostümen. Also
ja.
Immerhin. Der Bär auch?
Ja.
Der Bär auch?
Der Teddybär nicht, aber die Dämon-Version vom Bär.
Ja, ich glaube, der Sweet Spot ist zwischen Chauncey Monster, Yeti-Puppe und CGI-Cocaine-Bär. Irgendwo.
Okay. Ich finde es ein bisschen cool, dass es auf Elm Street war. Also muss ich schon. Da geben wir das kleine Freddy-Herz auf. Ja.
Ja. Die lustigste Szene war, ich glaube, unfreiwillig lustig. Ich glaube, haben auch viele gelacht tatsächlich im Saal.
Oh, shit.
Die holen natürlich die Kinderpsychologin, um genau auszuleuchten, was die alles also macht immer verstörendere Dinge und sagt halt immer, Chauncey made me do it. Und sie kommt dann
kleine
mit
Tiere
einer,
oder?
Nein, das nicht. So ein bisschen Self-Harm.
Ah, okay.
Ist dabei. Aber die Psychologin nimmt dann einen Camcorder mit und nimmt es auf. Und dann stellt sich heraus, dass das, was das Publikum sieht, man eigentlich nicht sieht. Also es ist wirklich kind of an invisible force.
Okay.
Die Kinderpsychologin kommt dann total verstört aus dem Zimmer, rennt zu der Stiefmutter und sagt, hat Alice in letzter Zeit neue Hobbys angefangen, wie zum Beispiel Ventriloquism?
Was?
Weil Chauncey in Alices Stimme redet.
Ah.
In so einer verstellten.
Ah.
Ja.
Helena hat mir gerade symbolisiert, was Ventriloquism ist, weil ich nicht
genau,
klug dafür bin.
Was heißt das auf Deutsch?
Bauchredner.
Genau.
Mhm.
Wie zum Beispiel Bauchreden.
Ja, also.
Okay, das ist witzig. Ja.
Und ach, der Vater Max ist könnte eigentlich genauso gut nicht da sein und für den Hauptteil des Films geht er auf Tour, als irgendwie Musiker.
Wie in dieser Frankenstein, der abwesende Vater.
Ja. Also ich gebe ihm einen Stern.
Wow. Ja, ich kann nur nochmal, ich finde, ein Trailerpunkt fand ich sehr schön, wenn man so, imaginary, und es ist the first trailer, which first premiered in front of Five Nights at Freddy's, sehr passend, consisted almost entirely of sound effects over a blank screen, encouraging audiences to use their imagination.
Ja, und dann der Film lässt nichts der Imagination.
Es ist schade, der Film war famously auf meiner Most Anticipated List für 2024. Wow! Und dann hat er enttäuscht. Ja, da geht ein Raunen durch die Filmwelt. Ich bin gespannt, wie er ist, also wie ich ihn finde.
Oh, eine an den Haaren herbeigezogene Verbindung zu Lisa Frankenstein. In einer Szene wird Warm Bodies geschaut.
Stimmt.
Ah, was ja auch so ähnlich ist.
Ja, also es ist halt.
Also, das ist halt ein Teil oder beide Teile des romantischen.
Als ich das gesehen habe, habe ich mir so ein bisschen gedacht, so, sind wir so alt? Also, wenn ich denke, so in The Thing, gucken Sie den alten The Thing. Also, ich erinnere mich halt, dass so ein Film dann so alte Schwarz-Weiß-Horrorfilme geschaut werden. Ist Warm Bodies jetzt schon der Horrorfilm-Klassiker, der in einem Film gezeigt wird? Sind wir da angekommen?
Naja, das ist die Filmauswahl von Teenies.
Fair enough. Aber ich meine, Warm Bodies ist so ein persönlicher Liebling von mir so ein bisschen, aber wow. Ich verstehe nicht, warum Imaginary Warm Bodies, also da jetzt, wenn sie hier Gordon Dingsbums Dolls geschaut hat, also irgendwas, was zu dem Film gepasst hätte. Oder halt Nightmare on Elm Street, wenn sie schon nach Elm Street Springwood, Ohio ziehen.
Also es geht doch um Imaginary Friends, oder?
Ja, aber ja in Warm Bodies nicht.
Nein, aber das war meine Frage, weil ihr vorhin noch erwähnt hattet, dass es andere Monster gibt.
Ja.
Ah, ja, jetzt verstehe ich auch, worum es eigentlich geht in dem Film.
Das ist wie in Winnie Pooh.
Ja, ja. Weil
Christopher Robin hat ja auch mehrere Kuscheltiere.
Ja, okay.
Übrigens, wir freuen uns alle auf Winnie Pooh, Blood and Honey. Wie heißt der zweite Teil? Nee, nicht?
Weiß ich nicht.
Wir wissen es, Mike hat uns den Trailer gesehen. Hat ihn keiner gesehen, zum Glück. Ah, wir werden den Film auch gucken. Was ein Scheiß, wissen solche Opfer.
Aber was ist Chancy für ein Name? Den habe ich tatsächlich irgendwo schon mal gehört.
Echt?
Würde man sein Baby auch Chancy nennen?
Nein.
By any chance. Es klingt so ein bisschen französisch, ist doch nice. Chancé? Champs-Élysées?
Vielleicht in einem Colin Firth-Film oder so, aber.
Nicht wieso schüttelst du den Kopf, Hannah, du? Weil du so, komm, es ist doch Champs-Élysées? Ist das same? Well, anywho.
Eisenstink.
Ja, genau, Eisenstink. Ich freue mich auf die nächste Revue. Ja, okay. Das war Blumhouse. Ich bin ein bisschen gemein, dass der angekündigt wurde als Blumhouse einziger Original Screenplay für dieses Jahr. Also weil ich meine, also sogar hier Night Swim war ja, ich weiß, es gab einen Kurzfilm vorher, aber trotzdem, das giltet doch auch, jetzt ganz ehrlich. Ist ja jetzt kein Adapted, okay. Well, ja, okay, ich nehme technisch hatten wir Night Swim wahrscheinlich letztes Jahr. Okay, das war Imaginary. Ich freue mich, den dann irgendwann im Heimkino zu sehen und dann werde ich wahrscheinlich in einem Intro zu einem der zukünftigen Podcasts sagen, ja, scheiße, Sam hatte recht, der Film war kacke. Danke, jetzt habe ich ihn auch gesehen. Aber dank der Warnung konnte ich ihn vielleicht ein bisschen genießen und gebe ihm dann 2 Sterne. Nach der Pause reden wir über Dream Scenario. Meet the man of your dreams. Und jetzt merkt ihr langsam, warum ich die Tagline gewählt habe von unserer Folge hier. Meet the Man of Your Dreams, Dream Scenario, ist der neue Film von Christopher Borgoli, den ihr alle kennt von Sick of Myself. Sick of Myself lief auf dem Fantasy Filmfest und handelt von, ich will sagen Dänisch, ich kann immer nur Nordic sagen, ich habe es vergessen, da wo Christopher herkommt, Influencerin, die sich selbst verstümmelt oder mit Gift nimmt, weil sie dann Mitleid
Sick
erregen
of
will.
Of herself.
Ja, ja, also denn ihr Freund ist irgendwie influencer-technisch erfolgreicher als sie und dann macht sie das, um wieder da ranzukommen und ist so ein bisschen sehr ambivalent, so ein bisschen wie, also nicht so eine positive Protagonistin wie Lisa Frankenstein. Der ist ganz gut angekommen und ich wollte den gerne sehen, habe ich aber bisher noch nicht geschafft. Ja, Punkt. Jedenfalls ist das sein neuer Film und das möchte ich betonen, weil man dazu neigt zu sagen, ey, das ist der neue Nicolas Cage-Film und auch das stimmt, denn Dream Scenario ist der neue Nicolas Cage-Film. Wir haben ihn schon vor längerer Zeit auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, auch kurz darüber geredet, Royalis Maledictatis, Pluralis, ich habe auch schon darüber geschrieben Und jetzt reden wir noch mal länger darüber. Und das ist der Regisseur. Boah, sieht der gut aus.
Nein, das ist Mark Coppola.
Ach so, ja, er sieht tatsächlich.
Der Bruder von Nicholas Coppola.
Vor, ja, der auch in dem Film mitspielt.
Ja, den haben sie für den Film auch älter gemacht, oder?
Ja.
So ein bisschen mit Glatzkopf und so. Hm.
Die fantastische Frisur, die Nicolas Cage in dem Film hat, hat er wieder mal selber mitgebracht. Wie auch bei dem letzten Film, den wir hier besprochen haben. Wie hieß der noch? Da habe ich auch drüber geschrieben.
Unbearable Weight of Massive Talent?
Nee, dazwischen. Der wurde, wo er den, der, das, ah, das, wo Taxi, den Taxifahrer spielt.
Pick? Nein.
Nee. Das.
Renfield.
Nein. Ey, der andere Nicolas Cage-Film dazwischen, den wir auch beim Fantasy Filmfest alle gesehen haben, wo er mit
Color
Red,
Space.
Red Flag zusammen Taxi fährt, während die Frau schwanger
Ach,
ist.
Ja, irgendwas mit Devil, make me do it.
Devil, talk to the devil, speak with. Ist gerade auf Prime, kann ich auch nur empfehlen. Der hat also geile rote Haare, also Nicolas Cage, nicht. Hier, Silent Night, wer heißt er noch? Fuck, das ist zu spät. Der Hauptdarsteller von Silent Night.
Joel Kinnaman.
Genau. Mit dem ist er zusammen im Auto. Meine.
Sympathy for the Devil.
Ja.
Ah, okay. So ein bisschen Collateral für Arme.
Aber er wird ein bisschen als Collateral Remake. Ja, ich habe in meiner Review auch Collateral zitiert. Danke. Mhm. Und habe ihn mir dafür auch nochmal angeschaut. Aber eigentlich wollen wir jetzt über Dream Scenario reden, der sehr viel ist, aber nicht Nightmare on Cage Street. Auch wenn die Marketingmaschinerie euch etwas anderes sagen will. Auch was für ein schöner Übergang von Imaginary auf der Elm Street und jetzt Dream Scenario. genau, also Nicolas Cage spielt Paul Matthews, einen alternden Dozenten, der irgendwie immer gern ein Buch geschrieben hätte, aber nie die Eier in der Hose hatte, um wirklich dieses Buch zu schreiben. Und er hat schöne Ideen, schöne Theorien, erwartet mehr vom Leben, ist ein bisschen weinerlich, möchte gerne anerkannt und geliebt werden, aber hat nicht so richtig genug Selbstvertrauen. Aber er hat zwei kleine süße Töchter, die irgendwie ein bisschen jung dafür sind, dass er schon so alt ist. Und eine ihn liebe Frau.
Wir wissen ja nicht,
Frau.
Wie alt er ist.
Nee, aber er sieht halt super alt aus.
Ja, also weil super sie ein bisschen gehen lassen hat. Aber ich meine, wie alt sind die Älteste? Bestimmt 16.
Ja. So. Ey, wenn ich so aussehe, wenn meine Tochter 16 ist, der Punkt ist, du hast recht, das passt schon alles wirklich. Und auch die Frau von ihm ist age appropriate. Aber die haben doch eine sehr liebende, positive Beziehung.
Ja, ich fand die Interaktion zwischen den beiden immer sehr süß.
Ich fand es tatsächlich realistisch. Ich meine, die sind beide, sind halt nicht so früh Vater geworden wie du. Also
ich doch auch nicht früh. Egal, auch nicht so. Der wichtig. Plot relevant. Der Punkt ist, was dann plötzlich passiert ist, boom, er taucht in den Träumen der Leute auf.
Ja, allen voran, also die erste Person, die ihm berichtet davon, ist seine jüngste Tochter.
Stimmt, damit beginnt quasi der Film und sagt so, aber du machst nichts, du bist einfach nur da. Und so, was?
Ja, genau.
Und dann trifft er eine alte Bekannte von ihm und der ist es auch passiert und immer mehr Leute erkennen ihn. Aber er macht nichts, so wirklich seine Träume.
Ja,
halt
und er bezieht es halt dann auf sich, dass er …
Dass alle denken, oh, so passiv.
Genau, dass er wertet es als Urteil, die von ihm träumen, über ihn im echten Leben. Was keiner von denen behauptet, so ich kann nicht, und das sagt er auch selbst, die Leute können nicht kontrollieren, was sie träumen.
Und er kann nicht kontrollieren, was sie träumen, was ihm wichtig ist zu betonen. Und jetzt ohne zu spoilern, ich glaube, wir müssen einen Spoiler-Part aufmachen, aber dadurch gewinnt er eine gewisse Bekanntheit, die versucht er zu instrumentalisieren, um endlich sein Buch rauszubringen, um vielleicht ein bisschen Bekanntheit und Geld und hauptsächlich Anerkennung und Liebe von der Welt zu bekommen. Und das läuft alles so okay, bis die Leute plötzlich anfangen, Albträume von ihm zu haben und dann schwingt das Ganze komplett in die andere Richtung. Und auch der Film ändert sich sehr von der Tonalität. Bis dahin ist er sehr lustig. Es gibt einen der wahrscheinlich besten Furzwitze der letzten 10 Jahre in diesem Film. Und ja, wir haben ihn zweimal im Kino gesehen, wir haben ihn beim Fantasy Filmfest gesehen und wir haben ihn nochmal in der Sneak gesehen, also einmal mit einem Indie-Horror-Publikum und einmal mit einem Mainstream-Publikum. Und also ich kann für mich sagen, dass der Film wirklich direkt in der Mitte dafür liegt, weil ich fand, beim Fantasy Filmfest wirkte er für mich so als einer der größeren, hochwertigeren A24, quasi Big-Budget-Produktionen. Im Mainstream-Kino wurde mir doch schnell bewusst, oh, der Film ist schon weit weg vom normalen Standard-Mainstream und schon ganz schön merkwürdig und abstrakt. Und ich meine, auch wenn wir jetzt sagen, oh ja, Nicolas Cage ist jetzt irgendwie so in seiner dritten oder vierten Schaffensphase angekommen, macht jetzt halt diese Filme, gehen trotzdem viele da rein und denken so, was zur Hölle ist denn hier los? Weil, also der Plot ist schon, er ist sehr konsequent und sehr straight und sehr direkt erzählt und erklärt, aber er ist schon sehr kreativ. Helena, sag doch mal was dazu.
Ja. Wozu sollte ich jetzt noch was sagen?
Naja, also einfach wie
kreativ und wie frisch
oder dieser Film ist. Also ich finde, du kannst, ich höre so oft, boah, es gibt keine neuen, tollen Filme mit neuen Ideen, sondern kommt dieser Film und das ist irgendwie so gefühlt eigentlich alles neu gemischt. Obwohl es trotzdem die alte, aktuelle Weirdness von Cage ist.
Ja, und irgendwie die aktuelle Kritik an der Gesellschaft irgendwie, aber
stimmt. Culture.
Ja.
Also wird wirklich das komplette, der komplette Kreislauf von Social Media wird so einmal, oder von Medien allgemein, einmal durchgespielt, ne?
Mhm.
Von Faszination zu dem, was danach kommt.
Ja, aber was du sagst, aber die Prämisse selbst ist gut und auch die Figur von Nicolas Cage, der halt auch wie bei Lisa Frankenstein ein bisschen so eigentlich einen sehr unsympathischen Protagonisten, also was heißt unsympathisch?
Ich erkenne so viel von mir in ihm. Du auch, ich hör's.
Falls noch jemand eine 4 hat.
Steelbook ist wichtig, Steelbook.
Von welchem Film?
Dune Part 2. Dune Part 2. Aber Dream Scenario wäre, glaube ich, auch okay.
Da gibt es ein Mediabook. Echt schön. Kann man noch vorbestellen. Ist noch zu haben. Ja, würde ich mich auch freuen.
Dune Part 2.
Aber ich nehme auch, also Dream Scenario im Mediabox auch.
Ja, okay, also zurück zu diesem Paul.
Also ich habe mich mit ihm sehr identifiziert, wenn er dann, also wenn es sich dann gegen ihn wendet und er sagt, ja, aber ich habe ja nichts falsch gemacht und genauso stur wäre ich, glaube ich, auch. Und er macht halt immer wieder alles einfach genau verkehrt.
Aber was denn alles genau verkehrt? Weil ich, wie du sagst, ich habe das, was er gemacht hat, auch nachvollziehen können, weil er hat ja eigentlich nichts gemacht.
Nee, aber was ist denn die Szene im Diner, wenn sich alle Leute an ihm stören? Ja. Oder die Szene, wenn er bei seinem Semi-Freund dann zum Dinner zu Hause ist und irgendwie alle diese Albträume von ihm haben und ihn einfach nicht da haben wollen. Und ich weiß, ich wäre genauso, würde sagen, ja, nee, ganz ehrlich, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich habe doch nichts gemacht.
Ja, aber er als Typ selbst war ja sehr, konnte sehr anstrengend sein. Und es gibt halt diese Typ von Mensch, die so anstrengend sind, dass man halt einfach nicht, dass man sie halt nicht gerne zu Partys einlädt. Das war ja das.
Deshalb mache ich dir mal selber. Lade euch ein.
Also Nicolas Cage spielt das schon sehr gut. Also er macht das wirklich sehr gut, dass er auf dieser einen Seite das, was er tut und dass die Meinung hier vertritt, das hat ja Hand und Fuß und er hat ja, das kann ich auch nachvollziehen.
Alles ist heutzutage Trauma.
Eins seiner Zitate. Ja. Ja, das stimmt. Und dann wiederum, aber merkst du, wie sich halt dann alle gegen ihn wenden oder alle ihn halt so als als
ihn
den,
ausschließen. Ja.
Ja, genau. Und irgendwie ist es irgendwie schon sehr tragisch, dass er dann eigentlich nur Teil vom Ganzen sein will, aber alle schließen ihn aus. Weil egal, was er macht, irgendwie niemand akzeptiert ihn.
Also wenn er dann irgendwann in diesem Keller von seinem einzigen Freund schlafen muss, wo das Licht nicht ausgeht. Oh, das ist so bitter.
Dabei hat, also er sieht sich immer in der Opferrolle und lehnt sich da voll rein. Sein Freund hat auch gesagt, wenn du was brauchst, schreib mir eine SMS. Hätte ihm doch schreiben können, ey, Alter, wie geht das Licht aus? Problem gelöst.
Ja.
Aber nein, der muss irgendwie leiden. Ne?
Er geht sich in seinem Leid total, ja.
Ja, also beim zweiten Mal ist mir sind mir zwei Dinge aufgefallen, dass sich die Art von Szene zu springen sehr mochte vom Film. Ne? Der hat halt
gesagt,
so
ja,
genau, der hat halt so eine Situation aufgebaut und die Standpunkte von den Figuren und so, ja, die beste Reaktion oder die beste Strategie jetzt im nächsten Treffen oder in der nächsten Szene ist so und so, harter Schnitt, Paul macht das Gegenteil und tritt voll ins
jedes Mal.
Fettnäpfchen oder dass er halt, dass wir nicht sehen, wie die Situation bis zu Ende sich entwickelt, sondern harter Cut und dann,
Eskalation.
Weil wir Paul eben kennen, wissen wir, was als nächstes passiert. Wir müssen es gar nicht sehen und wir springen direkt zur Konsequenz und das ist halt unheimlich lustig.
Und obwohl dieser Leidensweg teilweise übersprungen wird, ist Fremdschämen schon, wird schon groß geschrieben im Film. Und das ist das, was, das kann ich nicht gut. Und das ist im Film, ich habe mir beim zweiten Mal noch einen halben Stern mehr gegeben als beim ersten Mal. Und das, obwohl oder vielleicht auch weil es für mich dadurch noch intensiver und schwieriger war, weil ich wusste, was passiert. Und das sehr schmerzt einfach.
Ja, ich musste beim zweiten Mal auch einige Male wegschauen, wenn ich es nicht ertrage. Aber.
Und ich denke, was mir geholfen hat, war, vorher war ich auch ein bisschen verführt zu denken, das wird so ein bisschen der Nicolas Cage Nightmare on Elm Street Film, der er ja absolut nicht ist, aber das Marketing so ein bisschen drauf anspielt, weil es gibt diese eine Szene, wo er diesen Handschuh anhat und die ist in einem ganz anderen Kontext und die ist genauso lang wie im Trailer, gefühlt eigentlich noch kürzer. Ich möchte noch einen MVP auf jeden Fall erwähnen, und zwar Michael Cera als Chef von dieser Marketingagentur Thoughts, der das herrlich absurd spielt und es überhaupt nicht auf Paul eingeht, so gar nicht mit ihm harmoniert und trotzdem später Mitleid mit ihm hat. Und einfach die Agentur, das schönste Filmbild ergibt, wenn Paul da sitzt und über ihm im Hintergrund das animierte Plakat und später das statische Plakat mit Thoughts einfach über seinem Kopf erscheinen und siehst es. Und Christopher denkt sich auch so, komm, halt da noch mal eine halbe Minute drauf, das ist einfach filmisches Gold. Und du guckst, denkst so, ja, genau in dem Punkt bin ich auch gerade jetzt. Lass uns mal kurz durchdenken, was jetzt passiert und was da eigentlich gerade los ist. Und das habe ich einfach sehr gefeiert. Und der Typ, der sich jetzt Paul an Halloween verkleidet, schon geil.
Die Tür reinkommt so, ich gehe lieber wieder.
Das ist, schön. Alles, was an Halloween spielt, ist immer gut. Und Helena Sam, ihr kennt es beide, ich nicht. Die Talking Heads-Referenz hat euch erfreut, oder?
Ja, das sowieso, genau, dass seine Frau von Talking Heads träumt, ja.
Mhm.
Aber die Beschreibung vorher, dass du angeritten kommst auf einem Pferd mit einem großen Penis und er fragt, das Pferd oder ich?
Ja, das ist halt Teil von den Interaktionen zwischen den.
Die Ehe ist einfach sehr herzlich, also und so unbeschwert, echt irgendwie, also ja. Und wieder, ne? R-rated, FSK 12. Das sagt halt auch wieder viel.
Ja, genau. Also aus. Die ganzen Horrorfilme jetzt, Blumhouse, PG-13, ab 16. Mhm. Und jetzt umgekehrt.
Ein bisschen Drama, ein bisschen Sex, R-rated.
Ja, genau.
Ja. Yay, Deutschland. Aber ja, finde ich, ich finde es so rum schöner als andersrum. Als ich klein war, 12, habe ich es anders gesehen. Aber jetzt würde ich das genauso unterschreiben. Obwohl der Film, wenn du den mit 12 guckst, der gibt dir halt nichts, glaube ich. Außer so, what? Ja. Ich fand es großartig, kreativ, toll, toll gespielt. Von mir gibt es 4 Sterne. Wie?
Ja, 4 Sterne.
Helena. 2 Sterne.
Ja, 4 Sterne.
Aber du musst ihm eigentlich weniger geben.
Eigentlich hätte ich ihm 3,5 gegeben, aber.
What the hell?
4 Sterne.
Bevor Paul wieder weint und traurig ist. Okay, dann machen wir noch eine kurze Pause und reden dann über One Life. Save One Life, Save the World. Ja, wir haben uns den Partyfilm für den Schluss aufgehoben und es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als wir One Life in der Sneak gesehen haben. Wink, wink. Es war gestern, ja. Es ist James Halls neuer Film. Der hat jede Menge Fernsehzeug gemacht. Ich glaube, jede große Serie.
Viele Biopics auch.
Filme? Ich hätte keine Filme gesehen.
Ja, also ob jetzt für Kino oder Fernsehen, aber halt Biografien.
Okay. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn ihr irgendeine große Serie gesehen habt, habt ihr was von ihm gesehen. Der läuft diesen Donnerstag am 28.03. an und kommt bisher bei den Kritikern und allen sehr gut an. Ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, außer dass irgendwie seit so ungefähr einer Woche überall ein sehr alter Anthony Hopkins überall in meinen Newslettern aufgetaucht. Ich dachte, okay, das Schweigende Lämmer, Teil 5. Aber nein. Es ist ein Film basiert auf einer wahren Begebenheit, die ich nicht kannte. Helena kannte sie. Sam kannte sie auch irgendwie, ne? Du hast dich auch, kannst auch den Filmclip sogar, der.
Ja, genau.
Ne? Alle kannten es, nur ich nicht. Und wir saßen mittendrin. Ich war sehr stolz auf das Publikum in Metropolis, denn es ist fast keiner rausgegangen und es hat auch niemand die ganze Zeit über geredet. Am Anfang haben ein paar Leute laut Popcorn gegessen, aber die haben auch sehr schnell aufgehört, laut Popcorn zu essen. Es war ein sehr ergreifender Film mit einer, das möchte ich vorwegnehmen, für mich fantastischen schauspielerischen Leistung von Anthony Hopkins, der nicht nur alt ist, sondern auch einen alten Mann fantastisch spielt und nicht einfach nur alt ist, sondern immer noch grandios spielt. Wann ist er geboren? 1933? 37? Der Typ ist uralt und immer noch. Ja. Aber Helena, erzähl du, worum es geht. Ich nehme einen Schluck von meinem fantastischen Apfelbrandwein. Danke, Uli. So lecker. Und dann fangen wir an, drüber zu reden. Wie alt ist Anthony Hopkins?
Ja, ja.
Er hat, glaube ich, am 31.12. irgendwie Geburtstag.
Am 31.12.? Oh.
Ja. Also ich jedes Jahr.
Sagen wir mal, er ist so um die 80.
Gibt jedes Jahr Feuerwerk.
Ja. ja, wie du es bereits erwähnt hast, es basiert auf einer wahren Begebenheit. Und zwar ist es die, nicht unbedingt die Lebensgeschichte, aber das Lebenswerk des Nicholas Winton. Gut. Einem
Sir Nicholas Winton. Übrigens auch Sir Anthony Hopkins.
Mhm. Ja, wir lernen ihn halt als, Anthony Hopkins kennen, also ein alter.
Als Anthony Hopkins.
Mhm. Was? Nicholas Winton lernen wir halt als.
Ah, jetzt, ja.
bereits halt als Anfang, also ich weiß nicht, wie alt er war.
1988, ja, war schon alt.
Ja, und man merkt, wir lernen ihn und seine Frau kennen und er ist halt so ein netter, lieber, alter Mann, der bald Opa wird, und aber irgendwas lässt ihn halt aus seiner, irgendwas aus seiner Vergangenheit lässt ihn nicht los. Ja. Also seine Frau spricht ihn auch direkt darauf an, dass er ein bisschen auch dann mal wirklich auch sein Studierzimmer aufräumen soll, weil dann überall halt auch alles da, was da drin ist, ihn halt daran erinnert. Und
hast du das direkt, also ich habe ein bisschen gebraucht, um das wirklich zu verstehen, dass das, also ich finde es ganz toll, dass du das direkt eingeführt hast, dass ihn die Vergangenheit irgendwie nicht loslässt, weil ich habe erst echt nicht verstanden, dass das Thema ist. Also für mich war es so, ja, wenn du alt bist, und dann hast du halt so viel Zeug da rumliegen und so, aber das war ja wirklich, ich fand sehr clever eingeführt, wie sogar physisch er mit der Vergangenheit nicht abschließen kann, was dann ja irgendwann auf diese, was da drauf kommen, sorry, auf diese Aktentasche destilliert wird. Aber hast du das direkt verstanden? Weil ich habe echt ein bisschen gebraucht.
Ja, also weil dann zum Beispiel auch dann halt, wie gesagt, diese Aktentasche dann auf einmal auftaucht und er dann halt seine Reaktion lässt dann schon erahnen, oh, da ist aber noch, steckt noch mehr dahinter. Aber du hast recht, das wird so ein bisschen so auch ein bisschen auf lustige Art und Weise ein bisschen so aufgelöst, weil sie meinte ja dann auch, wie viele Gummibänder braucht eigentlich ein Mann deines Alters und so, dann räum mal doch ein bisschen auf, bald bekommen wir ein Enkelkind, dann brauchen wir den Platz. Ja, du hast recht, das wird damit gespielt, weil dann heißt das ja, dann kommt er auch mit einer Schreibmaschine an und dann fragt sie ihn und sagt, ja, da hast du doch schon eine, warum brauchst du jetzt noch eine zweite? Und aber es wird subtil schon angedeutet, dass da mehr dahinter ist. Und irgendwann, und dann gibt es irgendwann diesen Zeitsprung und wir befinden uns Anfang des Zweiten Weltkriegs, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, und er halt als junger Mann geht nach Prag, um dort dann
genau, er ist eigentlich Börsenmakler.
Er ist eigentlich Börsenmakler, aber er möchte sich halt humanitär dann engagieren. Und ich weiß gar nicht, über so einen Freund findet er gerade den Zugang zu dieser Vereinigung. Ich weiß nicht.
Ja, das ist die britische Agentur für Flüchtlinge, oder?
Ja.
War das offiziell die dann? Und er macht dann diese Kindersektion.
Genau,
auf.
Genau. Die gab es noch nicht. Also die gab es nie. Die hat er einfach gemacht.
Mhm. Genau. Und Flüchtlinge, das ist das Stichwort. Er ist halt dann da vor Ort in Prag und mit seinen Kollegen dort bemerken sie halt, dass halt viele Familien mit ganz vielen Kindern halt nach Prag geflohen sind.
Du sagst sie. Er.
Er merkt das. Er merkt das. Genau, weil seine Kollegin, die eine Dame, die meint ja auch, ja, wir können nicht jedem helfen und ja, die Kinder werden den Winter auch nicht überleben und ja, wir müssen uns auf die konzentrieren. Sie sagt sogar noch, dass sie sich auf die politischen Flüchtlinge fokussieren möchte, so ein bisschen.
Und, ja, so ist der Auftrag
dieses
und
Setups.
Das ist halt, ich finde, das ist schon der erste wahnsinnig tolle Moment in dem Film, wo du als Zuschauer auch nicht weißt, wo das hingeht, weil die sagen, ey, wir machen hier, was geht. Und es kommt ja das Zitat, ne? Fang nichts an, was du nicht zu Ende bringen kannst. Mhm. Weil sie denken so, naja, sagen es mir auch direkt so, ja, wie lange bist du jetzt hier? So 2 Wochen, du machst jetzt hier irgendwie so Urlaub und hilfst ein bisschen, was ja total schön ist. Die nehmen ihn auch ehrlich auf, aber sie sagen halt auch, ey, bleib halt realistisch, ja? Das bringt ja nichts, weil du kannst nicht hier die ganzen Kinder rausbringen. Und er sagt, und das ist auch das Zitat, glaube ich, ich habe das jetzt gesehen, jetzt muss ich auch was tun. Ja. Und das ist ein so starkes Statement und es ist so simpel und so wahr.
Ja, also genau, wir sind dann halt in Prag, gibt es halt dieses Lager und dort sind dann die ganze Familie, die aus Deutschland und Umgebung,
aus dem Sudetenland
vor den Nazis fliehen. Und er stellt das halt dann auf die Beine, dieses Komitee diese Abteilung, die sich halt hauptsächlich für Kinder einsetzt, um die Kinder halt aus dieser Gefahrenzone nach Großbritannien zu bringen.
Genau, und es wird von Anfang an, finde ich, ganz toll eingeführt, wie er sagt, ey, wir brauchen die Listen, die Namen, die Menschen, wir brauchen Bilder von denen und so. Und die sagen natürlich, ey, die geben dir die nicht, weil alle wissen, wie immer mit Daten, ne? Diese Listen brauchen die, um zu helfen, aber die Leute, die vernichten
die in
wollen,
die falschen Hände fallen,
dann bewirkst du genau das Gegenteil. Wenn es erstmal Listen gibt, dann werden diese Listen abgearbeitet, von den einen oder von den anderen.
Ja.
Und der Film vermittelt, der vermittelt sehr intelligent und auf sehr einfache Weise so, so wichtige, harte Fakten, die einfach nicht jeder so auf dem Schirm hat. Ja, also meisterlich.
Ja, also der Film ist auf dem, also macht nichts Bahnbrechendes. Die Briten können einfach verdammt gut Biopics machen und Geschichten erzählen. Und der James Hawes bleibt selbst also so im Hintergrund und gibt eben der Story allen Raum und Respekt.
Ich finde aber, ich finde auch wirklich, dass trotzdem selten geschichtliche Fakten so, die so beiläufig mitgegeben werden, weil ich wusste nichts darüber und habe, ohne irgendwie angestrengt zu sein, ich konnte einfach einem spannenden Film folgen und habe so dabei diese ganzen Fakten untergeschoben bekommen, und das fand ich schon sehr gut.
Ja, also ich wusste auch nicht von Anfang an. Erst als dann sozusagen die beiden Erzählstränge Gegenwart, also Gegenwart im Film, die 80er und die Rückblenden halt sich getroffen haben, eben in diesen Szenen, die wir aus YouTube kennen, in der Fernsehsendung oder von der Fernsehsendung. Erst da habe ich so, ah, das ist der Sir Winston. Aber bis dahin hat er immer, war man immer sehr gestresst. Ne? Genauso gestresst wie die Figuren. Klappt es jetzt? Werden die nicht doch abgegriffen, aufgehalten? Bis hin zu den dann den eigentlichen Übergaben dann in England, ne? Wo die Namen aufgerufen wurden. Okay.
Ich habe jedes Mal gezittert, so, ist die Familie da, ist das Kind da, sind die Zieheltern
ja,
da,
und
passiert
dann,
das jetzt?
Und dann auch, sind die da auch gut unter, ne? So, achtet noch mal jemand auf die, werden die dann missbraucht oder irgendwie, was passiert dann mit denen? Man übergibt, also, die waren ja so, die brauchten so schnell einfach Pflegeeltern, dass, also wenn ich mir heute das Pflegeelternsystem hier in Deutschland anschaue, wie hoch die Anforderungen sind und wie viel da noch immer ein Auge mit besuchen und kontrollieren und so weitergehalten wird, das konnten die ja da überhaupt nicht leisten. Nee, die haben einfach die erstbesten Freiwilligen geholt.
Aber wenn die Wahl zwischen sicherem Tod und dem ist.
Ja, aber auch die immer wieder die Trennung von den Eltern oder von den also von den Erwachsenen oder anderen Familienmitgliedern, die halt nicht mit konnten, oder eben die Geschwister dann auch aufgeteilt in England oder nicht alle gleichzeitig untergebracht. Das auf der einen Seite, also weil ich eben nicht wusste, wie es dann ausging und wie oft können sie das wiederholen, ne? Erfolgreich, diese Züge zu bestücken und durchzubringen. Auf der einen Seite, und dann in der Gegenwart, Anthony Hopkins spielt es so unglaublich gut, die Reue, Regret, also er fokussiert, also schon gleich von der ersten Tafel Schokolade, die er verteilt. Das erste Kind, wo er keine Schokolade mehr hat, das dann voll traurig wird, das trifft ihn so tief.
Ja, und das wirkt in keiner Weise, so die sechs, die was bekommen haben, sind dann schon wieder vergessen.
Und das ist wie so, wie das Sandkorn in der Muschel, wo sich dann immer neue Schichten drumherum arbeiten, ne? So, ja, er hat ein Kind gerettet, aber da sind noch 1099 andere, und da er fokussiert immer darauf, man kann immer noch mehr machen und man hätte noch mehr machen können. Ja. Und darum ist es so eine Befreiung, wenn er endlich, wenn er es endlich schafft, umzuschwenken.
Ja.
Auf schön. Das Positive.
Sonst weine ich immer nur in diesem Podcast. Ich bin so glücklich. Ja, schenk dir gerne was ein.
Ja. Das ist ja das, was er lernen muss.
Ja, ja. Ich.
Und dafür braucht er über 50 Jahre.
Ja, also es ist eine, ohne dem jetzt zu hart vorwegzuhalten, es ist halt eine große, also es geht ihm immer, es geht um die Kinder, es geht um die Kinder, es geht nicht um ihn, es geht nicht um ihn. Und dann geht es im Film aber darum, auch zu lernen, was man geschafft hat und nicht nur zu sehen, was noch hätte getan werden können. Mhm. Ich finde, also sehr pointiert ist das ja bei Steven Spielbergs Schindlers Liste, wenn er dann sagt, ja, aber dieser eine Ring, für diesen einen Ring hätten wir irgendwie noch 4 Kinder retten können. Und er wird ja auch als der britische Schindler bezeichnet. Er hat halt genau dieses selbe Trauma, macht er durch. Und der Film zeigt halt seinen Weg zu dieser Katharsis, damit abzuschließen. Okay, guck mal, wen du alles gerettet hast. Und konzentriere dich darauf, weil er betont ja immer wieder, er versucht auszublenden, was Schlimmes passiert ist, um nicht verrückt zu werden, wie er selber sagt. Was, denke ich, sehr menschlich ist. Ich wollte eigentlich, bevor wir zu diesem krass emotionalen Ende kommen, noch kurz abschalten. Du hast mehrfach betont, wie großartig Anthony Hopkins spielt. Und das sehe ich also ganz genauso. Ich möchte auch noch Helena Bonham Carter hervorheben, die seine Mutter spielt in Rückblenden und die so ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Weil während er irgendwie ums Überleben und für die Kinder kämpft, kämpft sie gegen die Bürokratie. Und das lässt so ein, zwei leichte Schmunzler wenigstens zu. Und ich finde, sie spielt es auch ganz, ganz großartig. Sie spielt im Prinzip Jennifer Bonham Carter, muss man auch sagen, zu ihren Stärken. Ja. Ja, Helena Bonham Carter, ich weiß.
Ja, also es ist schon gut gemacht. Man sieht halt, wo der Nicky Winton herkommt. Ne? So
ja.
Dieses ein Nein nicht als endgültig zu akzeptieren. Oder nee, komm, das geht doch nicht, bringt doch nichts. Ja. Und sie setzt sich dann halt dahin, hier, ich bin noch nicht fertig, setz dich mal hin, junger Mann.
Ja, das macht sie toll, ja. Nee, aber war ein bewegender Film, der einen bei allem Schmerz am Ende aber trotzdem hoffnungsvoll zurücklässt, weil das Ergebnis halt, also ich meine, genau wie bei ihm, denkst du, boah, es ist so viel Schlimmes passiert, aber er hat auch so viel Gutes erreicht. Und am Ende vom Film denkt er, ja, wir sollten auch alle mal wieder hingucken und was machen.
Ja, also man kommt aus dem Film und fühlt sich unzureichend.
Ja, aber er ja auch und es ist auch okay. Also das ist schon auch die Botschaft des Films, ist auch, es gibt immer Grenzen von dem, was du machen kannst und schau auf das, was du erreicht hast und nicht nur auf das, was du noch hättest tun können. So ein bisschen immer dieses Ambivalente. Ne? Natürlich sollst du noch mehr streben, aber ich lobe mich ja auch gerne öfter selber und das ist auch wichtig. Also nicht nur, dass ich gelobt werde, sondern ne? Auch andere. Ansonsten, wenn noch jemand ein Dune Part 2 Steelbook URD Vorstellung hat.
Ne? Ja. Ja, ja. Ja. Aber das ist ja das Tolle an dem Film, dass er wirklich zeigt, wie dass man halt, ich kenne es ja auch selbst, dass man irgendwie immer mal das Gefühl hat, man kann noch mehr machen und man kann, dass man sich so viel auflädt und man das voller Hoffnung ist, dass man die ganze Welt retten kann, dass man das Welt, man hofft und wünscht sich immer den Weltfrieden, aber das zeigt der Film in so einfachen, sagen wir es, was heißt einfachen Bildern, aber in klaren Bildern, dass man mit kleinen Gesten, was heißt klar, das war ja auch keine kleine Geste, das will ich ja nicht sagen, aber
nee.
Das passt ja, das endet sehr gut zusammen. Wenn du ein Leben rettest, rettest du auch die Welt.
Ja, und Das ist die Botschaft vom Film und die trägt er ja auch ganz klar auf seiner Brust in Form seiner Tagline. Mhm.
Und irgendwie Projektmanagement Masterclass, oder? Mhm. Die anderen sehen nur, ey, wir haben da 2000 Kinder, kriegen wir doch nie rüber geschafft. Mhm. Und also, ey, fangen wir mal mit 20 an.
Ja.
Fragen mal, was brauchen wir hier aufgelistet? Okay, du brauchst ein Foto, du brauchst einen Namen, du brauchst Leute, die das Kind pflegen, du brauchst 50 Pfund, um die Rückreise zu finanzieren.
Ja.
Okay, kriegen wir hin.
Und das ist eine coole Botschaft irgendwie gerade so für uns White Middle Class Menschen hier. Also sagen wir so, ey, er kommt da halt an und sagt, ey, du bist genau der Typ, den wir brauchen. Wir brauchen so einen Typ, der so Bürojob kann. Also das sind ja so ungefähr die Worte, die sie benutzen. Ne? So, das ist das Skillset, was uns hier fehlt. Und ich finde, das ist auch eine schöne Botschaft an uns und euch alle da draußen, dass ihr müsst jetzt nicht irgendwie Brunnen graben können, um was zu bewegen, sondern diese fucking Bürokratie bekämpfen oder nicht bekämpfen,
mit eigenen Mitteln.
Managen, ja. Ist es ja mehr. Und den Weg zu finden, das ist, womit man wahnsinnig viel bewegen kann, weil die Leute, die Brunnen ausheben, die sind vielleicht schon da, aber die brauchen irgendwie noch das Geld und die Genehmigung, um den fucking Brunnen bauen zu dürfen. Und das ist der Teil, den die nicht hinkriegen. Und das ist, wo man helfen kann. Und das ist schon schön. Und jetzt, um nochmal aufs Filmische zurückzukommen, er reist ja dann zurück nach London und managt das dann auch von hier. Also übernimmt quasi dann so ein bisschen den Part, den vorher seine Mutter gespielt hat, mit ihm zusammen. Und das schafft der Film aber enorm gut, trotzdem diesen Druck, diesen Zeitdruck und den menschlichen Druck und das alles aufrechtzuerhalten, obwohl er gar nicht da ist. Also du merkst wirklich, er sitzt in dem Zug und du merkst schon so, wie er das mental jetzt alles mitnimmt, was er jetzt alles machen muss, was alles auf ihm lastet, obwohl er nicht mehr physisch an der Front ist. Und das ist wirklich filmisch auch eine enorme Leistung, diesen Transfer hinzukriegen und das Publikum spüren zu lassen, dass er jetzt in seinem Geist, also in seinem emotionalen Zustand, in keinster Weise jetzt weg ist von der Front in Sicherheit in der Heimat, sondern ganz und gar nicht. Im Gegenteil, er zieht jetzt in seinen Krieg und spürt den Druck genauso, wenn nicht sogar noch mehr. Und du spürst es mit ihm. Also es ist schon ein stressiger Film. Und
ja,
deshalb ein sehr guter Film.
Ja, deshalb macht es ihm halt auch um so, das, was er gemacht hat, auch nochmal umso wertvoller, weil auch die Menschen vor Ort, zum Beispiel seine Kollegen oder seine Chefs, das wird halt nicht so ganz so beleuchtet, aber es gibt halt diese Szene, wo es heißt ja, fang jetzt wieder an zu arbeiten, ist jetzt, du hast genug
Punkt
gespielt. Genau,
Samariter-Leben ist jetzt vorbei, er
genau,
kommt zurück
genau,
an die Börse.
Ja. Und davon lässt er sich auch nicht einschüchtern.
Und sagt ja auch direkt eiskalt, ja, die Börse schließt ja irgendwie um 3 und danach habe ich ja Zeit. Ne?
Ja.
Was schon krass ist, weil für viele reicht der Job halt auch schon aus.
Ja, genau. Und er macht dann aber trotzdem weiter. Und das ich könnte nicht sagen, dass ich danach dann noch weiter gemacht hätte, weil halt diese Distanz auch besteht. Deshalb ist ja dieses
Ja, aber manche von uns engagieren sich auch neben ihrem Fulltime-Job noch relativ viel ehrenamtlich.
Ja, das ist
Und mit manchen meine ich dich. Ja, also das ist schon Es ist einfach ein sauguter Film. Er ist gut gemacht, hat eine gute Botschaft.
Ja, und ich finde auch der junge Schauspieler, der den jungen Niki spielt,
macht auch einen Top-Job, ja.
Macht Top-Job, aber ich finde auch, dass er sich selbst ein bisschen zurücknimmt, weil er halt Anthony Hopkins so quasi
Aber er macht halt null die Anthony Hopkins Impersonation. Also ich meine, gefühlt zwischen den beiden, ich weiß gar nicht, was das ist, 40 Jahre, ich bin schlecht im Kopf rechnen, 38, 88, ja.
50?
Ja, genau. Da siehst du halt auch sehr anders aus und benimmst dich anders. Und ich trotzdem, also ich fand, es war genug Abstand da, aber es war trotzdem ein Disconnect. Du hast schon gespürt, dass es dieselbe Person ist, aber die haben sich jetzt nicht irgendwie in ihren Gestiken angenähert oder in ihren Mannerisms oder irgend sowas. Muss ich sagen, peinlich plakatives vielleicht, wenn man es gemacht hätte. Ne? Fand ich sehr gut.
Ja. Ja, deshalb war ja auch die schauspielerische Leistung von Anthony Hopkins so toll, weil natürlich, je älter du wirst, desto, ich will sagen, entspannter wird man. Also man regt sich halt nicht mehr über so Kleinigkeiten auf, aber bei ihm ist es
du
halt.
Du würdest dir das wünschen. Es gibt doch genug alte Leute, die sich gerade über Kleinigkeiten jeden aber Tag
dann,
aufregen.
Ich glaube, dass er halt in einem Alter ist, wo er denkt, so, ja, darüber, ja, dafür müsste ich meine Energie jetzt nicht aufbringen. Aber das Tolle ist,
du Idealistin.
Das ist halt, es gibt dann diese. Aber eine Sache, die liegt ihm noch so sehr am Herzen, dass es die ihn halt noch mitnimmt. Das ist halt dann diese Kinder.
Das hat ihn nie losgelassen.
Das hat ihn wirklich nie losgelassen. Dann gibt es diese tolle Szene, wie er dann bei dieser Dame ist, in ihrem Wohnzimmer.
Der Französin.
Die Französin, die mit diesem Fernsehproduzenten verheiratet ist. Und er zeigt ihr halt dann sein Scrapbook dann mit den Aufzeichnungen und den Bildern der Kinder. Und dann gibt es wirklich diesen einen Moment, wo er dann kurz aufstehen muss, ans Fenster geht und dann wieder sich quasi beruhigt.
Ja, weil sie ihn halt genau mit dem einen konfrontiert,
was ihn
nicht loslässt, ja. Die Kinder, die er nicht gerettet hat. Und das ist halt auch, ist halt nicht fair.
Da gibt es so ein paar Szenen, wo es dann heißt so, ja, ich habe überlegt, aber meine Cousins nicht und meine Eltern nicht. Also die erste,
die mit dem gebrochenen Hand.
Die erzählt ihm dann halt so, ne, alles, was passiert ist in der Zwischenzeit. Jetzt und so. Dann, man weiß nicht, wie das Gespräch endet, aber gefühlt bleibt er emotional da stecken, wo sie sagt, wer es alles nicht geschafft hat,
genau.
Wen er nicht gerettet hat.
Ja.
Und dann geht er erstmal nach Hause und hat einen kleinen Zusammenbruch.
Ja. Ja, verständlich. 4 Sterne?
Ja, also ich nur? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es rein handwerklich gesehen ist, glaube ich, der Film gut, aber ich glaube, das ist die Geschichte und die Schauspieler, die halt diese extra Sterne nochmal hinzufügen.
Ja, also ich finde aber, dass dass das genau zu dem Material passt, das Filmische, wenn das noch irgendwie bombastischer oder irgendwie innovativ und
also du meinst für die
dass
Geschichte,
es dann
die erzählt
Aufmerksamkeit
hat,
weg
der Film.
Vom Thema nimmt, was sich nicht gehört bei dem Thema.
Mhm. Ja, aber
also es passt halt.
Ja, das passt, aber hätte es dann in einem Film gebraucht, weil es gibt ja auch diese Videoclips und die kannten wir ja schon und das hat uns ja schon zu Tränen gerührt.
Aber die kanntet ihr, ich zum Beispiel nicht.
Ja,
okay. Und vielleicht auch nicht jeder andere. Und die Videoclips, auch wenn ich glaube, dass die jeden zu Tränen rühren, sind sie ja trotzdem nur das Ende der Geschichte. Und auch wenn das ausreicht, glaube ich schon, dass es den Film braucht, um die, in Anführungszeichen, ganze Geschichte zu erzählen. Also ich denke nicht, dass irgendwas da hier vertane Mühe war.
Nein, das will ich halt auch nicht.
Ja. Auch wenn, sagen, was du sagst, ne, die Botschaft, für die Botschaft reichen die Clips, stimme ich dir zu. Aber auch wenn es halt Niki nie um ihn ging, aber um auch ihn zu zeigen, braucht es den Film, glaube ich. Ich weiß halt noch nicht, ob ich über 4 Sterne gehen würde. Ist, glaube ich, nicht halt in meinem Naturell einfach, weil ich würde auch Schindlers Liste wahrscheinlich nicht 5 Sterne geben, auch wenn er sie verdient hat, einfach weil der Film, ich würde nie so einen Film jedem uneingeschränkt empfehlen, weil das einfach nicht ist, was für mich Film ausmacht. Aber wenn ihr jetzt sagt, ey, nee, der braucht 5 Sterne, dann sage ich auch nicht, ja, nee, auf keinen Fall. Weil es stimmt schon, dass der ein unglaublich rundes Ding war.
Aber ja, ist er auch. Und ich meine, auch jeder in dem Kinosaal war ja auch berührt. Und du hast ja auch, also wir waren nicht die Einzigen, die geweint haben.
Nee, das war sehr schön. Ja. Ich habe immer wieder dieses Schniefen zu hören. Aber ich fand es auch schön, weil es verteilt war. Ne? Es war nicht wie bei diesen schönen Animes. Wie heißt der Regisseur noch, der uns immer zum Weinen bringt?
Hayao Miyazaki, nein.
Nee, der andere, auch denn von, wo wir jetzt mit Cory im Kino waren und von dem deinem Double-Feature-Film mit dem Regen im Park.
Ach,
Weathering with You und so.
Makoto
Shinkai? Nee, ist
nicht
der andere.
Makoto Shinkai, Hosoda Mamoru?
Weißt du, sagst ja. Der, weißt du, der bringt uns jedes Mal zum Weinen, aber der macht diesen einen Punkt und dann heulen wir alle. Aber der Film hat halt das verteilt und hat jeden hier so ein bisschen, da so ein bisschen, hier nochmal gestichen, da konntest du nochmal weinen. Ja. Also Sam ist bei 5 Sternen.
4,5.
Okay. Können wir nicht auf 4 runterhandeln?
Ja.
Wenn dafür die okay. Kinder über die Grenze kommen, dann. Nee, Helena, was sagst du?
Also Makoto Shinkai ist der Your Name. Aber es gibt noch.
Aber den meinte ich.
Den meintest du?
Ich glaube, ja.
Du nicht hier die Hosa Mamoru, der Mirai gemacht hat und Wolf Children.
Ja, ach, beide.
Beide verwechselt immer, okay.
Ja. Wir hängen jetzt wohl zwischen 4,5 und 4.
4. Also,
ja, mal 4.
Ich würde ihm 4.
Und unser Herz, aber schon. Ja, was war ja. Fast schon dagegen. Ja. Imaginary nicht. Dream Scenario, puh, das ist hart.
Also, ja, ah, also, ja. Ja, ich kann.
Was? Nee, das Herz kriegt doch Dream Scenario.
Nicht von
Life? Das ist doch unser Vibe-Film, oder nicht?
Ja, mein Vibe-Film ist es. Ich werde jetzt. Okay, da. Dankeschön. Okay. Dann könnt ihr auch 4,5 Stellen haben. I don't care. Künstlerisch. Okay, er muss nur sagen, fairerweise, künstlerisch. Wo Dream Scenario filmisch? Oh, das ist schwierig.
Ja. Ich fand es halt, Anthony Hopkins war so süß und so toll, wie er dann, selbst wie er Taxi gefahren ist, fand ich so authentisch.
Weil er sich festgehalten hat, ne? Ich hab's auch so gefallen. Vor allem ich war mir im Kopf so, ach krass, früher hatten die da sogar einen Griff.
Ja.
Das ist nicht nur so ein Ding, was ich mache.
Und ich war auch total überrascht, dass er dann auch angefangen hat, auch sein Studierzimmer aufzumisten und
nur im Sinne der Nachhaltigkeit, also sein Bonfire, was er mit Max im Garten gemacht hat.
Den Garten verbrannte.
Oder dann das Geld, was er zählt und dann den Knopf, den er dann aber trotzdem.
Ja, man weiß ja nie, wofür man den nochmal gebrauchen kann.
Das war alles ganz
süß. Das war sehr süß. Ja. Ich bin so begeistert, dass er halt, er ist alt, aber er spielt nicht nur alt, sondern er spielt einfach immer noch gut. Und es gibt, du kannst, glaube ich, an einer Hand die Leute abzählen, die in dem Alter immer noch wirklich spielen und nicht einfach nur alt sind und das deshalb spielen. Also, weil. Manche Leute schon, aber nur weil du alt bist, verlierst du ja nicht deinen Charakter. Und davon gibt es wenig Leute, die das noch rüberbringen können. Und boah, hat der immer noch Feuer. Also, Wahnsinn.
Und wollen wir noch was zu diesem Clip erzählen, der dann im Fernsehen ausgestrahlt worden ist?
Spoilerwarnung.
Weil dann wusste ich auch tatsächlich, worum es dann geht.
So, jetzt kommt die Auflösung, die letzte Szene. Die Helena mir gesagt hat, bevor sie kam, und dann war ich ein bisschen desillusioniert,
weil sie
dann nicht kam und dann kam sie später. Und ich glaube, das hat mich davor gerettet, richtig in Tränen auszubrechen, weil da, wo ich es erwartet habe, kam es nicht und dann später kam es. Und dann wusste ich aber schon, dass es kommt.
Ja. Ja, so wie Sam auch schon beschrieben hat, ich habe erst nicht gewusst, wer denn dieser Herr ist. Und als dann zum Ende hin er dann halt in diese TV-Show eingeladen worden ist und er dann halt aber im Publikum sitzt und nicht vorne.
Wie hieß die? Live?
That's Life.
Ja.
Da hat's dann endgültig Klick bei mir gemacht. Da dachte ich, hey, kennst du doch, das hast du schon mal gesehen, diesen Clip. Wie dann halt dieser alte Herr mit dieser großen Brille vorne in der ersten Reihe sitzt und dann gibt's halt diese Show. Diese Französin, bei der er war, die hat halt dieses Scrapbook, was er hatte, mit den ganzen Kindern ihrem Mann gegeben. Der Mann hat diese Show produziert. Und das eine führte zum anderen. Nikki Winton saß dann in der ersten Reihe im Publikum bei dieser Show. Und dann sagen die Moderatoren, ja, und wir haben halt ein Kind, wir haben da jemanden ausfindig gemacht, der möchte sie kennenlernen. Und dann haben wir noch jemanden ausfindig gemacht, der möchte sie kennenlernen. Und dann, ja, und dann
können bitte mal alle aufstehen, die ihr Leben, ihm sein Leben verdanken.
Genau, und boah, dann stehen alle auf. Ja,
und, stehen das alle Kino, und das Kino ja, weint. Also das war schon toll.
Mhm.
Da bin ich aber auch wirklich immer wieder von der Sneak beeindruckt und davon, wie so universell manche Botschaften sind, dass die halt einfach alle Leute berühren.
Mhm.
Ich meine, wir, die wir alle da dann so filmisch das immer gerne, uns dem gerne aussetzen, mhm, ja. Und ich heule sowieso bei Filmen schnell. Trotzdem finde ich es einfach enorm, wenn wirklich du wirklich spürst, wie ein Film alle berührt.
Ja.
Das funktioniert einfacher bei einem guten Horrorfilm oder bei einer guten Komödie.
Mhm.
Aber wenn so ein Film wirklich die Leute alle zum Weinen bringt, ja, das ist schon.
Ja, dann komm, gib ihm 4,5. Es gibt noch mal einen Punkt.
Okay.
Wenn er halt, weil die guten Geschichten schreibt ja das Leben. Und deshalb.
Ja. Und, also ich glaube, was ich hauptsächlich dazu sagen wollte, war, niemand geht in die Sneak, um zu weinen. Ja?
Mhm.
Also du gehst in so einen Makoto Shinkai-Film oder so und du weißt, da heulst du am Ende. Aber am Montag geht immer based on a true story. Ja?
Mhm.
Jeder hofft irgendwie auf einen leichten,
ja,
fluffigen
Nazis.
Film. Genau,
oh.
Nazis, ja, scheiß Nazis.
Ja.
Ja. Und trotzdem trifft es die Leute. Ja? Und also ich rechne es dem Publikum hoch an, aber vor allem auch dem Film, so Leute dann trotzdem einzufangen und zu kriegen, emotional dahin. Weil jemanden zum Weinen zu kriegen, dafür muss er dir zuhören. Und
ja,
das,
und das haben die gemacht.
Jemanden dazu kriegen, dir bei der Geschichte zuzuhören, ist wesentlich schwieriger als bei einer lustigen Geschichte oder bei einer gruseligen Geschichte.
Ja.
Oh, eine schöne Runde besprechen gemacht. Fuck, 35 Minuten.
Mhm.
Immer dann, wenn es schnell,
ja,
gehen soll.
Mhm. Und wie gut war der Akzent von Helena Bonham Carter?
Ach so, weil sie eine Deutsche spielt?
Ja. Ist mir irgendwann, dachte ich mir, Moment, sie spricht ein bisschen
echt
komisch.
Den Deutschen erzählt
ja.
Ja, ja, doch, da dachte ich auch, sie spricht ein bisschen komisch. Hm, was soll das denn wohl sein?
Warum redet sie denn so komisch?
Ja,
aber heißt, stimmt, du hast recht, ja, sie war, ja, hm, habe ich nicht wahrgenommen. Ich dachte, das wäre aber nur ihre exzentrische Art, diese
ja,
ältere Dame zu spielen.
Was ich noch interessant fand, ist es, wie die Neuigkeiten sich verbreitet haben, ne? Also mhm, die hatten halt die, also der, also mit Telegramm und Telefon und Radio.
Mhm.
Und Zeitungen halt, aber Zeitungen sind halt nochmal
langsamer.
Und die hatten halt ihre Kontakte direkt vor Ort. So, oh, die Nazis sind gerade hier vor der,
vor der Haustür.
Die Truppentransporte fahren am Hotelfenster, mhm, vorbei. Und das war zu sagen, die haben dann noch irgendwie ein Telefonat durchgepatcht gekriegt und dann wussten die das, bevor das im Radio lief, sozusagen.
Was abs. Das ist krass, ja, ne? Also, ja.
So direkte Zeugen oder so dieses, was man heute ja auch noch, was heute auch noch so ein Stilmittel ist, ne? Es klingelt das Telefon, die gehen ran, ey, mach mal CNN an.
Ja.
Ja, dass sie dann am Telefon was mitgeteilt kriegen und dann das Radio anmachen, ja.
Ja, oder dann fangen auf einmal an, alle Kirchen an, Kirchenglocken an,
genau,
zu läuten.
Genau, die Kirchenglocken,
dann,
ja.
Und dann weiß man dann.
Was ich auch wieder interessant fand, war die Rolle von Hotels in so Krisengebieten, so dieser vermeintlich sichere Hafen. Also ich finde es halt einfach krass, weil so ein Hotel ist ja eine rein kommerzielle Sache eigentlich. Und gerade da vor Ort dann so ein Luxushotel ist ja eigentlich auch so ein bisschen was Absurdes. Aber dass das trotzdem in so Krisengebieten, diese sicheren Hotels, dass das halt schon was extrem Wichtiges ist. Weil du kannst ja, also es ist ja als Journalist sowieso immer, oder so als Offizieller halt sowieso immer ein krasses Risiko. Du bist ja freiwillig in ein Kriegsgebiet, wo du eigentlich nicht sein musst und wo niemand eigentlich sein will. Und also den Job, den ein Hotel in so einer, an so einer Ortschaft übernimmt, jetzt kann man immer so schwierig in Geld aufwerten, und auch wenn die natürlich relativ irgendwie so absurde Preise dann aufrufen, der Service, den sie liefern, der ist halt auch mehr oder weniger unbezahlbar, weil es halt um Leib und Leben geht. Wirklich, ja. Ne? Also,
ja, dass man direkt dort Telegramme senden und empfangen konnte und so.
Ja, und da sich in der Lobby trifft.
Internationale Gespräche patchen lassen.
All diese Dinge, ja. Also ein Service, den dann halt sonst kein anderer liefert. Ne?
Ja, wenn du als Fremder dahin kommst und kein Büro hast, keine Infrastruktur sonst.
Ja. Die es da vielleicht auch nicht gab.
Ja.
War ein tolles Ding. Also, weil wir kriegen ja viele Filme basierend auf wahren Begebenheiten und Dramas und Kriegsgeschichten in der Sneak, aber selten die so hochwertig und so gut produziert sind, sondern eher so die so, ah ja, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, aber war jetzt nicht kein Sehvergnügen. Und der Film schafft das irgendwie beides zu liefern, ne? Dir was beizubringen und trotzdem ein guter Film zu sein, was halt die große Kunst ist.
Hoffen wir, dass Anthony Hopkins auch 106 wird.
Hey, 106, das ist schon schön, ja.
Ja, ja, und Ian McKellen.
Ich habe ein paar Ahnung. Ich würde auch gerne 106 werden mit dem Tunes Part 2 Steelbook in meinem Schrank. Nein. Okay, Leute, es ist spät für euch und für uns. Handy aus und Film ab.